Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hannibal, Schande, Schande, rufen die liberalen Abgeordneten im Parlament in Warschau. Selten standen sich Regierung und Opposition so unversöhnlich gegenüber. Wie groß muss eure Angst sein, dass ihr in eurer Verzweiflung einen Anschlag auf die freien Medien verübt? Stundenlange Diskussionen, Unterbrechungen, Verfahrenstricks. Am Ende triumphiert die nationalkonservative Peace-Regierung, gewinnt die entscheidende Abstimmung mit 228 zu 216 Stimmen und fühlt sich bestätigt. Das ist eine EU-konforme Vorschrift. Das Parlament hat das Recht dazu, Unternehmensbeteiligungen eigenständig zu regeln.
Dieser junge Mann, der so selbstbewusst die Selbstbestimmung Polens betont, ist Regierungssprecher Piotr Müller. Und der Ausschnitt stammt aus der Tagesschau von Donnerstagabend. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Polen in der breiten Berichterstattung eher selten vorkommt. Zumindest im Vergleich mit anderen Heimatländern unserer 8 Milliarden Nachbarn auf der Welt. Wenn allerdings Polen ein Thema war, ging es meistens um Streit mit der EU. Auch irgendwie ein Nachbarschaftsverein, dessen Satzung bisher mehr Hoffnung enthält als Erfüllung. Denn die EU begreift sich vor allem als Wertegemeinschaft und Polen wertschätzt manchmal etwas anders als andere. Zum Beispiel, wenn es um Migration, LGBTQ-Rechte und vor allem um Rechtsstaatlichkeit und deren Prinzipien geht. Ist Polen überhaupt noch eine rechtsstaatliche Demokratie? Denn die rechtskonservative Regierung, angeführt von Jarosław Kaczynskis PiS-Partei, sägt beharrlich an den Säulen demokratischer Notwendigkeiten. Wie in diesem aktuellen Fall mit einem neu beschlossenen, aber noch nicht verabschiedeten Mediengesetz, das erkennbar die freie und vor allem kritische Presse kujonieren soll. Viel weiter fortgeschritten ist die Demontage der unabhängigen Justiz. Und warum das nicht nur für Polen eine erhebliche Gefahr ist, sondern auch die EU an sich gefährdet, das berichten heute meine Kollegen Maximilian Popp und Jan Puhl, den ich bat, zunächst die Lage zu erklären.
Also die umstrittene Justizreform ist eine sehr komplexe Angelegenheit, besteht aus sehr vielen Einzelreformen. Wenn man versuchen will, das zusammenzufassen, dann kann man sagen, dass es der PiS-Regierung vor allem darum geht, den Einfluss ihrer Parlamentsmehrheit auf die Justiz zu erweitern. Dazu haben sie zunächst mal das Verfassungstribunal, das Verfassungsgericht mit ihren eigenen Leuten besetzt. Und dann haben sie ein Berufungsgremium geschaffen, in dem die Parlamentsmehrheit faktisch das Sagen hat. Also es ist so, dass die Richter durch die Parlamentsmehrheit von PiS im Wesentlichen ausgewählt werden. Dieses Richterberufungsgremium wiederum wählt eine Disziplinarkammer. Diese Disziplinarkammer ist dazu da, Richter zu disziplinieren. Sie kann einschreiten, wenn Richter meinetwegen korrupt auffallen oder wenn sie mit einem alkoholisiert Auto fahren. Aber PiS nutzt das Instrument vor allem dafür, unliebsame Richter wegen inhaltlicher Entscheidungen zum Teil eben zu drangsalieren. Die können Berufsverbote erleiden, die können versetzt werden, schwere Strafen bis hin zu Gefängnis. Und das ist natürlich von der EU kritisiert worden als ein schwerer Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung.
Zusammengefasst kann man sagen, dass Polen drauf und dran ist, den Rechtsstaat abzuschaffen. Das ist ein Vorgang, wie es ihn so in Europa noch nicht gegeben hat. Es gibt Probleme in Ungarn, es gibt Probleme in der Slowakei, in Griechenland. Aber dass ein EU-Mitgliedsstaat die Gewaltenteilung aufhebt, die Justiz systematisch unterjocht, unabhängige Richterinnen und Richter gängelt, suspendiert, zwangsversetzt, degradiert, das ist ein Tabubruch. Und den darf die EU nicht hinnehmen, denn wenn der starke Mann Polens, wenn Jarosław Kaczynski mit dieser Politik Erfolg hat, dann ist die Europäische Union als eine Union des Rechts Geschichte. Dann verkommt sie zu einem zweiten Europarat, Also zu einem Club aus Demokratien, Halbdemokratien, Autokratien. Und dann ist dieses Projekt, dieses großartige Projekt einer Wertegemeinschaft passé.
Also ich finde, in der Öffentlichkeit, vielleicht besser auch gesagt in meiner Wahrnehmung, hat sich ja bisher eher Ungarn und Viktor Orban, der Regierungschef da, als Autokrat und schleichender Demokratievernichter hervorgetan. Kann man denn die Verhältnisse, die Vorgänge und Ziele dieser beiden Regierungen und Regierungschefs vergleichen?
Also ich glaube, dass in Ungarn eine sehr ähnliche Entwicklung in Gange ist, mit etwas anderen Mitteln als in Polen, weniger offiziell. Also der Orban schraubt nicht an der Verfassung herum. Deswegen ist das schwerer für die EU dort zu verfolgen. Aber im Prinzip ist die gleiche Entwicklung in Gange hin zu einer Autokratie, das ist richtig. Es geht Kaczynski darum, im Grunde den Pluralismus abzuschaffen. Er will mit seiner Parlamentsmehrheit ungehindert durchregieren können, ohne groß Rücksicht nehmen zu müssen auf die Opposition, auf Minderheitenmeinungen, auf Gerichtsentscheide. Also alle Checks and Balances, die eine Demokratie eben fair gestalten, die will er abschaffen.
Und dazu habe ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist auch noch der polnische Justizminister, und hier müsst ihr mir bitte mit der Aussprache des Namens helfen, das kriege ich alleine, glaube ich, nicht hin.
Zbigniew Ziobro.
Dankeschön, ich wiederhole das demnächst dann vielleicht mal. Aber dieser polnische Justizminister ist gleichzeitig auch Generalstaatsanwalt, und ich bin nun ein abgebrochener Jurist, ich habe nur das erste Staatsexamen, aber das schreit mir auch schon entgegen, dass das so nicht sein darf.
Das ist eine alte sozialistische Figur, dass der Justizminister immer auch der Generalstaatsanwalt war. Das war unter den Kommunisten so, das wurde dann abgeschafft in den 90er Jahren, glaube ich, in Polen, und ist von Kaczynski jetzt 2016 wieder eingeführt worden.
Das heißt aber doch eigentlich, nach allem, was wir bisher jetzt in diesem kleinen Teil schon gesagt haben, dass es in Polen de facto keine unabhängige Justiz mehr gibt. Oder sehe ich das falsch?
Es gibt Rechtsbestände, aber im Prinzip ist sehr deutlich, dass PiS versucht, die Richterschaft zu unterwerfen. Das braucht natürlich seine Zeit, bis sie wirklich alle diszipliniert haben und bis in den letzten Winkel des Landes durchregiert haben. Das ist erkennbar, dass sie darauf abzielen.
Noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch an die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat in ihrer Rede ein sehr ambitioniertes Programm vorgelegt. Es geht aber vor allem auch um die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der EU, weil wir nun mal in erster Linie eine Wertegemeinschaft und erst in zweiter Linie ein gemeinsamer Markt sind.
Dieses Statement stammt aus dem Juli 2019 und es stammt von Michael Roth, der seit 2013 Staatsminister des Außenministeriums für Europa ist. Sozusagen Heiko Maas Stellvertreter in Brüssel. Wenn es eine demokratisch gewählte Regierung schafft, grundsätzliche demokratische Eckpfeiler abzuschaffen, finde ich, liegt die Frage nahe, ob die EU nicht einfach zu spät reagiert hat. Oder sollte man eher froh sein, Max, dass Brüssel jetzt überhaupt reagiert?
Die EU hätte unbedingt früher reagieren müssen. Sie hat das Problem, glaube ich, sehr lange unterschätzt. Sie hat auch nicht so ganz genau hingeguckt. Vielleicht wollte sie auch nicht so ganz genau hingucken und dachte sich, Polen, ach, die brauchen wir doch hier für unsere Klimapolitik oder für unsere Migrationspolitik. Die wollen wir jetzt nicht gegen uns aufbringen, diese Regierung. Man hat dann aber hingenommen, dass hier ein EU-Mitgliedstaat eines der fundamentalen Prinzipien der europäischen Wertegemeinschaft in Frage stellt. Man hat die grimmige Entschlossenheit der Regierung in Warschau unterschätzt und findet sich jetzt in einer Situation wieder, wo es fast zu spät ist. Denn die polnische Regierung ist drauf und dran, mitten in Europa eine Autokratie zu etablieren. Und wenn die EU-Kommission jetzt nicht einschreitet, wenn sie dagegen nicht vorgeht, mit sehr harschen Sanktionen, dann setzt sie ihre eigene Existenz aufs Spiel. Es geht im Falle Polens wirklich um alles. Diese Krise ist bedeutend größer als der Brexit. Sie bedroht Europa im Kern. Und deshalb ist die EU-Kommission als Hüterin der Verträge so sehr gefragt, jetzt etwas zu tun. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Also ich sehe da, wenn ich das ergänzen darf, einen Fortschritt durchaus bei der EU. Es gibt den Rechtsstaatsmechanismus, der bald anwendbar ist. Danach können Länder eben nur dann Geld empfangen von der EU, wenn gewährleistet ist, dass dort der rechtsstaatliche Kriterien gelten. Und die EU hat sehr forsch jetzt die Corona-Hilfen auch genutzt, um Druck auszuüben. Jedes Land, das Corona-Hilfen haben will, also auch Polen und Ungarn und andere, müssen einen Plan vorlegen bei der Kommission, wie sie diese Corona-Hilfen ausgeben wollen. Und der muss genehmigt werden. An sich ist das eine Formalie, aber die Kommission hat das bis heute nicht getan. Und das Signal Richtung Polen ist schon deutlich, zu sagen, solange ihr am Rechtsstaat manipuliert, kriegt ihr weniger Geld.
Wie scharf ist denn dieser Mechanismus, von dem du gesprochen hast, Max? Und wie einfach oder wie schwierig ist es, ihn anzuwenden? Ich meine jetzt hier den Rechtsstaatsmechanismus, von dem ihr beide schon gesprochen habt.
Der Rechtsstaatsmechanismus ist kompliziert, weil da kann die EU-Kommission nicht alleine entscheiden. Da braucht sie eine qualifizierte Mehrheit im Rat, also eine Mehrheit der Mitgliedstaaten. Da aber sind die Interessen sehr unterschiedlich. Es ist fraglich, ob beispielsweise Ungarn dann da mitziehen würde oder auch Österreich und andere. Es gibt aber, und ich finde das bemerkenswert, ja ein sehr viel direkteres Instrument, das schon seit den 90er Jahren existiert. Und das sind die sogenannten Vertragsverletzungsverfahren. Wenn ein EU-Mitgliedstaat gegen die europäischen Verträge verstößt, dann kann die EU-Kommission aktiv werden, ohne zuvor das Okay des Rats einzuholen. Und im Falle Polens ist es ja ganz eindeutig so. Hier wird die Rechtsstaatlichkeit.
Das heißt, in den europäischen Verträgen ist auch verankert, das rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten.
Absolut. Rechtsstaatlichkeit ist eines der Grundprinzipien Europas und auch der Verträge. Deswegen hat die Kommission ja dieses Vertragsverletzungsverfahren jetzt eröffnet. Und der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat ja eindeutig festgestellt, das, was die polnische Regierung da macht, ist europarechtswidrig. Es liegt jetzt eben an der EU-Kommission, auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ihr habt eine letzte Chance, diese Reform zurückzunehmen. Wenn ihr das nicht tut, dann wenden wir uns wiederum an den EuGH und bringen Sanktionen auf den Weg. Und diese Sanktionen, die müssen dann auch wehtun. Das darf kein symbolischer Betrag sein. Was es hier braucht, ist wirklich eine Strafe in Milliardenhöhe. Die EU-Kommission wurde ja schon aktiv, beispielsweise wenn Großkonzerne wie Google oder VW gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben, dann sind sie da mit empfindlichen Strafen reingegangen. Wenn aber ein EU-Mitgliedstaat die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt, dann schweigt man, dann sieht man zu, dann tut man nichts. Nein, das kann keine Option sein. Man muss jetzt ähnlich wie in den Verfahren gegen Konzerne auch im Umgang mit Polen mit wirklich hohen Strafen operieren, denn nur das bringt die Regierung Kaczynski am Ende zum Einlenken.
Ihr habt ja gerade schon anklingen lassen, dass man das sehr lange beobachtet hat, dass man vielleicht zu zögerlich war, dass es vielleicht auch daran lag, dass man kein Mitglied verprellen möchte. Aber wenn es dieses Instrument schon so lange gibt, warum hat das bisher noch nicht einer auf den Tisch gebracht und gesagt hat, das müssen wir jetzt anwenden, so wie du es gerade vehement gefordert hast, Max? Oder vielleicht besser gefragt, wie konnte es Polen schaffen, dass das so lange in der Schublade bleibt, dieses Kontrollinstrument?
Naja, Polen ist kein entlegener Agrarstaat mehr wie einst, sondern ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland. Man braucht Polen in der EU eben als Bündnispartner auch bei anderen Mehrheitsentscheidungen. Polen hat im Zusammenhang mit der Finanzkrise eher der Nordfraktion angehört, die für Haushaltsdisziplin plädiert hat. Mit denen wollte man es sich nicht verscherzen. So ein Streit innerhalb der EU erzeugt unter Umständen hohe politische Kosten. Es kann Opposition auch aus ganz anderen Ländern geben, weil nicht nur die Polen möglicherweise kein Interesse daran haben, dass die EU ihr Instrumentarium antrainiert, ja, um solche Sanktionen auszusprechen. Es gibt ja auch andere Länder, die anecken, was Europarecht angeht. Der EuGH hat ja Rechtsverletzungen schon in anderen Ländern auch festgestellt. Vor allen Dingen natürlich in Ungarn.
Jetzt hat Polen ja etwas eingelenkt und angekündigt, zumindest jene Disziplinarkammer abzuschaffen. Die habt ihr, glaube ich, auch gerade schon erwähnt, die Richter mit Strafen bis hin zum Berufsverbot belegen kann. Könnt ihr einschätzen, wie glaubwürdig dieser Schritt ist? Also ich sage jetzt mal Advocatus Diaboli, kann ja auch Taktik sein. Und wie wichtig ist das Signal, das davon ausgeht?
Also ich glaube, dass Polen einschränken muss, weil nämlich der Druck nicht nur von außen auf die Regierung hoch ist, sondern auch von innen. Die Mehrheit der Polen will nicht, dass ihr Land in der EU als Paria dasteht und isoliert ist. Es gibt den Senat, in der PiS keine Mehrheit mehr hat. Und so. Also der Druck ist gewaltig und es gibt auch in PiS selber Stimmen, die darauf drängen, diese Disziplinarkammer wirklich abzuschaffen. Werden sie es tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie werden die Disziplinarkammer umbenennen, sie werden an den Gesetzen herumschrauben und dann wird es vielleicht wieder Entscheidungen des EuGHs erforderlich machen. Ich glaube, dass Kaczynski sein zentrales Projekt dieser Justizreform, des Aufgreifens seiner Macht auf den Justizapparat, das wird er nicht aufgeben. Deshalb glaube ich, ist das allenfalls taktisch, was er da tut.
Absolut. Im Moment ist der Fokus ja sehr auf der Disziplinarkammer, auf diesem Disziplinarregime, das der Regierung ermöglicht, unliebsame Richterinnen und Richter zu gängeln und zu verfolgen. Was man aber im Blick behalten muss, ist, dass die Justizreform sehr viel weiter reicht und dass die PiS hier über Jahre systematisch am Abbau des Rechtsstaats gearbeitet hat. Der Justizminister macht sich zum Generalstaatsanwalt, kann Staatsanwälte, die ihm nicht passen, entlassen, kann sie versetzen. Sie haben das Verfassungsgericht gleichgeschaltet. Sie haben Kontrolle über das höchste Gericht erlangt. Also es ist wirklich flächendeckend. Und deshalb reicht es auch nicht, einfach nur an der Disziplinarkammer herumzuschrauben oder hier ein bisschen zu reformieren. Nee, man muss hier ganz grundsätzlich sagen, in Polen ist der Rechtsstaat in Gefahr und nur eine Grundsatzreform kann ihn retten.
Aber damit einher geht ja die Frage, können Sie damit durchkommen? Beziehungsweise wie wichtig ist eine EU-Zugehörigkeit für den Staat Polen denn?
Für den Staat Polen ist die EU-Zugehörigkeit enorm wichtig. Polen konnte sich von einem rückständigen Agrarland im Grunde unter den Fittichen der EU mit den Milliarden der EU auf der einen Seite, aber auch mit ganz großen Anpassungsleistungen, die Gesellschaft und Staat vollbracht haben, zu einem echten wirtschaftlichen Player entwickeln. Durch die Finanzkrise ist Polen als einziges europäisches Land, ich glaube Schweden noch, aber also als einer der ganz wenigen europäischen Länder gegangen, die ganze Zeit weiter Wirtschaftswachstum hatten. Also die EU ist enorm wichtig und es geht nicht nur ums Geld, sondern in der polnischen Gesellschaft hat die EU selbst unter PiS-Anhängern immer noch sehr hohe Zustimmungswerte. Das liegt daran, dass für viele Polen die EU-Mitgliedschaft eben eine kulturelle, ideelle Bedeutung hat. Der Beitritt zur EU markiert für die Polen die Rückkehr auf die richtige Seite der Geschichte sozusagen, nämlich weg von der aus der sowjetischen Hemisphäre, wo es Korruption und Autokratie gibt. Und in der EU, da ist die EU steht für Transparenz, Demokratie, Freizügigkeit, auch persönliche Freizügigkeit. Und das ist sehr wichtig. Das unterschätzen wir aus deutscher Sicht leicht mal, wenn wir immer nur auf die Milliarden gucken, die dorthin fließen.
Naja, umso mehr müsste ja Kaczynskis Regierung ihre Macht ausbauen, denn wenn ich dich richtig verstanden habe, können sie sich ja nicht darauf verlassen, dass sie den Willen des ganzen Volkes vertreten, oder?
Also ganz sicher hat die PiS kein Mandat dafür, Polen aus der EU zu führen. Und es ist bei der ganzen Debatte um die Rechtsstaatlichkeit das durchaus spürbar, denn auch innerhalb der PiS gibt es Leute, die sagen, nun mal langsam. Faktisch, das hat sogar Kaczynski zugegeben, hat die sogenannte Justizreform die Justiz kein bisschen effizienter gemacht, sondern im Gegenteil schlechter. Diese Reform ist in Polen unpopulär, würde ich behaupten. Und deshalb reitet PiS da einen Tiger. Wenn sie es übertreiben mit dem Konflikt mit der EU, kann es sein, dass sie bei der nächsten Wahl weg sind.
Tatsächlich haben die verschiedenen Reformen und Reformversuche, wenn man sie wirklich so bezeichnen möchte, der rechtskonservativen Regierung in Polen die heftigsten Proteste im Land ausgelöst, seit Lech Wałęsa die Solidarność anführte. Die hatten, viele von Ihnen werden sich daran erinnern, schließlich den Zusammenbruch des kommunistischen Systems zur Folge. Und auch jetzt zeigen sich Risse in der trutzigen Regierungsfassade. Seit 2015 regiert PiS gemeinsam mit zwei Partnern. Der Solidarna Polska des schon erwähnten Justizministers Ziobro und der konservativen Porozumienie von Jarosław Gowin. Letzterer hatte sich wohl einmal zu häufig als PiS-Kritiker profiliert, denn Anfang dieser Woche warf ihn Premierminister Mateusz Morawiecki aus der Regierung. Und am Donnerstag, zur Verortung, während ich das spreche, ist Freitag, der 13. August, no pun intended, wurde wohl mit allerlei fragwürdigen Tricks das neue Mediengesetz beschlossen, das es nun außereuropäischen Konzernen verbieten soll, Medienfirmen in Polen zu betreiben. Kaum jemand dort bezweifelt, dass dies dem Sender TVN galt, der sich ebenfalls mit Kritik an Kaczynskis Camarilla nicht zurückhielt und zum amerikanischen Discovery-Konzern gehört. Es ist schwer vorstellbar, dass die selbstbewussten Polinnen und Polen das schweigend hinnehmen werden. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Polen, Ungarn und Osteuropa, Jan. Und du hast erst vor kurzem dort recherchiert, Max. Welchen Eindruck hast du denn vor Ort gewonnen?
Ich fand es auffällig, dass die Menschen dort sehr proeuropäisch sind, dass sie auch eine klare Vorstellung davon haben, in was für einem Land sie eigentlich leben wollen. Sie wollen ein Land mit Rechtsstaatlichkeit, mit unabhängigen Gerichten. Ein Land, das fest verankert ist in der Europäischen Union. Sie wollen kein zweites Russland. Viele fühlen sich aber auch alleine gelassen. Ich habe eine Aktivistin getroffen, die war mehrfach in Brüssel, hat da vorgesprochen, hat Richterinnen und Richter mitgenommen, hat gesagt, bitte tut was. Was hier passiert, ist wirklich historisch, es ist wirklich einschneidend. Ihr dürft da nicht wegsehen, und da kam ganz wenig. Die hat kaum Gehör gefunden mit ihrem Anliegen. Und das hat viele frustriert, weil sie sich sagen, warum sind wir eigentlich in der EU, wenn in einem so entscheidenden Moment uns die EU nicht beisteht? Darum geht's doch in Europa. Um Solidarität, um gemeinsame Werte. Wenn man sich das immer nur für Sonntagsreden aufspart, ja, dann ist es am Ende nicht viel wert.
Könntest du definieren, warum es auch gesellschaftlich, und ich meine auch besonders die deutsche Zivilgesellschaft, wichtig ist, sich mehr für dieses polnische Dilemma zu interessieren?
Ich würde mir wünschen, dass wir diese Pro-Europäerinnen, diese Pro-Demokraten, die es so zahlreich gibt in Polen, dass wir die nicht alleine lassen. Dass wir nicht sagen, es ist uns egal, was dort passiert. Polen ist ein Nachbarstaat Deutschlands. Wir müssen uns viel mehr dafür interessieren, was dort passiert, und wir müssen solidarisch sein mit den Menschen dort. Ich verstehe auch nicht die deutsche Linke. Die geht dann auf die Straße und ruft dann irgendwie Solidarität mit Palästina. Okay, wo sind eigentlich die Demonstrationen in Berlin? Solidarität mit den Demokraten in Polen? Solidarität mit den geschassten Richterinnen und Richtern in Polen oder in Ungarn? Also so ein bisschen auch ein europäisches Bewusstsein, Verantwortungsgefühl. Das fehlt auch hier ganz, ganz fundamental. Also man kann natürlich immer über die EU-Kommission schimpfen, und man sollte das auch tun, weil die Lethargie und der Opportunismus dort, die sind wirklich empörend. Mir fehlt es aber schon auch ein bisschen an Europabewusstsein und an Leidenschaft für dieses gemeinsame Projekt, das ja ein tolles Projekt ist, ein Friedensprojekt, ein Demokratieprojekt, ein Projekt, das Grenzen überwindet. Und wir gucken dabei zu, wie es so fundamental in Frage gestellt wird von einer Regierung wie der polnischen. Das geht nicht.
Was löst das denn in dir aus, Jan?
Naja, also die EU ist ein schon sehr westlich geprägtes Gebilde, und der Blick auf den Osten innerhalb der EU, aber auch durchaus in der deutschen Gesellschaft, ist ein Blick herab. Also die Osteuropäer, nicht nur die Polen, werden nicht nur in Teilen der deutschen Gesellschaft, auch durchaus in Teilen der EU-Bürokratie durchaus irgendwie als so eine noch nicht ganz vollkommenen Europäer gesehen, im Grunde so ein bisschen als Almosenempfänger verstanden. Man blickt auf sie herab, und es gibt eine erstaunliche politische Leere, was Konzepte angeht, zum Beispiel für den Westbalkan, aber auch darüber, wie geht man jetzt eigentlich um mit so einer konservativen Regierung in Polen. Ich glaube, man muss neben dem sehr klaren Druck, den die EU ausüben muss, wie Max ihn ausgeführt hat, eben durchaus noch bestimmte Gesprächskanäle offen lassen, und sonst erzeugt man dort so einen Rally-Around-the-Flag-Effekt. Also es muss ein Ausweg erkennbar sein, wenn man Sanktionen ausspricht. Es muss die polnische Regierung, auch die Konservative, muss ganz klar wissen, was sie zu tun hat, nämlich ihren Angriff auf den Rechtsstaat, ihren Angriff auf die Gewaltenteilung zurückzunehmen, und dann kann sie auch wieder zurückkehren. Das ist ganz wichtig. Es gab durchaus einzelne Solidaritätsakte. Es gab zum Beispiel in Warschau den Marsch der 1000 Roben. Da sind Richter aus ganz Europa nach Warschau gereist, in ihren Roben, was sie eigentlich gar nicht dürfen. Aber sie haben es trotzdem gemacht und sind durch die Warschauer Innenstadt gelaufen, um eben zu zeigen, die polnischen Richter sind nicht allein. Die Richterschaft Europas unterstützt sie in ihrem Kampf gegen die Übergriffe aus der Exekutive und aus der Legislative. Aber das ist im Grunde eine symbolische Aktion geblieben. Ich glaube, dass Osteuropa in der EU oft als eher unbequemes, anstrengendes Gegend gesehen wird, die gefälligst ruhig zu sein hat und mit der man im Wesentlichen Geschäfte machen will. Aber ein echtes Interesse und ein echtes Hingucken, das ist nicht sehr weit verbreitet. Das ist meine Erfahrung.
Das ist vielleicht auch ein bisschen historisch zu erklären, ne? Mit Ostblock, Westblock. Also ich selber muss selber eingestehen, dass ich bis zu meinem Abitur, bis 1990 oder so, total westlich geprägt war. Und Amerika war das gelobte Land für mich. Und erst dann habe ich mich für den Osten interessiert und überhaupt was darüber gelernt. Kann es sein, dass wir da auch einen kulturellen Nachholbedarf haben?
Ich glaube, der deutsche Blick auf Osteuropa, der ein Blick herab ist, wie ich schon sagte, hat sich verändert. Es gab einstmals eben unter den Nazis dieses Gefühl, wir sind die höherwertige Rasse und die da drüben sind nicht so viel wert wie wir. Diesen Rassismus gibt es nicht mehr so. Aber es gibt so einen sehr verbreiteten kulturelle Herablassung. Die Osteuropäer sind die, die so sein wollen wie wir und es nicht richtig können. Die sind nicht so gut angezogen wie wir. Die Länder sind grau und öde. Und so wird es häufig gesehen. Also wenn ich erzähle, dass ich mich vor allen Dingen mit diesen Ländern befasse, dann höre ich meistens, oh, ist ja öde. Ja. Das ist doch alles grau. Gibt es denn da schon Fleisch und sowas? Und haben die schon fließend Wasser? Also die Herablassung ist dann meistens scherzhaft übertrieben, aber es ist ein wahrer Kern dahinter. Die Deutschen kennen Osteuropäer im Wesentlichen als ihre Putzfrauen und Bauarbeiter. Und viel mehr wissen sie nicht über das Land nebenan. Das interessiert sie nicht, weil sie lieber nach Frankreich oder Italien fahren. Da kann man dann mit dem Lebensstil, den man imitiert, protzen. Und das funktioniert bei Polen nicht so gut.
Das hast du schön gesagt. Ich fühle mich ein bisschen ertappt, weil ich gerne nach Italien fahre, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber nicht so schlimm, keine Sorge. Tja, was machen wir da draus? Was glaubt ihr denn, wie das Ganze weitergeht? Also was ihr vorschlagt, was getan werden muss, das habt ihr deutlich gesagt. Aber wie optimistisch oder pessimistisch ist denn eure Prognose?
Ich glaube, dass Kaczynski und Peace unter Druck stehen, durchaus was an der Disziplinarkammer zu verändern. Sie werden das tun. Sie werden es umbenennen, sie werden dran rumschrauben. Es wird wieder neue Gutachten des EuGH geben. Das kann zu einem ewig langen juristischen Hin und Her führen, indem sie es schaffen, Sanktionen immer wieder aufzuschieben. Das haben wir ausgiebig besprochen, ist zu verhindern. Die EU muss jetzt schon sanktionieren. Ich glaube nicht, dass Peace das zurücknimmt, die Justizreform. Ich kann mir keinen Ausweg vorstellen. Ich hoffe nur, dass sie irgendwann abgewählt werden. Weil die polnische Gesellschaft das eben nicht gutiert, wenn die Regierung sie aus der EU führt.
Wann sind denn die nächsten Wahlen?
Das dauert noch. Die sind 24.
Unsere Welt ist voller Konflikte. Wir berichten jede Woche darüber. Meine Kolleginnen und Kollegen tun das jeden Tag. Es kann dabei schwerfallen, sich immer wieder aufs Neue damit zu beschäftigen. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber so wie ich das sehe, haben wir keine andere Chance. Denn wenn wir es nicht tun, bleibt alles, wie es ist. Und dann bekommt man plötzlich gar nicht mit, dass in der nächsten Nachbarschaft ein am Gartenzaun immer freundliches Vereinsmitglied Pläne schmiedet, die unserer gemeinsamen Satzung zuwiderlaufen. Das war 8 Milliarden. Der Auslandspodcast des Spiegel. Für diese Folge bedanke ich mich bei Jan Puhl und Maximilian Popp, die mir viel über Polen beigebracht haben und darüber, wie unser Nachbarstaat in der EU verankert ist. Philipp Fackler hat wie stets dafür gesorgt, dass 8 Milliarden gut und sauber klingt. Alle Spiegel-Audioformate finden Sie immer auf spiegel.de. Und wenn Sie in Ihrer Lieblings-Podcast-App nachsehen, finden Sie sie auch dort. Sei es bei Spotify, Google Podcasts oder was immer Sie bevorzugen. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.